Einen schönen guten Abend zusammen. Heute Abend geht's mit der Landesvorsitzenden der GDP, da ist es schon, die
Hallo
Sabrina.
Dirk,
Hi.
na?
Gut, ich bin froh, dass ich dich noch sehe, oder dass man die Haare noch nicht so in die Augen hängen, dass
Ich habe, wie du siehst, habe ich mir so viel Zeug da drauf geklatscht, damit ich heute Abend einigermaßen salonfähig aussehe, weil es wird langsam schon abenteuerlich mit den Haaren.
Ja, wenn man kurze Haare hat, dann fällt es halt auch auf, gell?
Ja, stimmt, ja. Aber ich sehe deine Haare tatsächlich nicht, also alles gut.
Nett?
Jetzt ja.
Ich mich so ein bisschen weg, okay. Ja, schön, dass du da bist heute Abend, dass du dir die Zeit nimmst für das Insta Live. Finde ich
Ja,
gut.
also zunächst einmal glaube ich, der Dank ist auf beiden Seiten, weil du hast mit Sicherheit im Moment auch genug zu tun. Und an einem Samstagabend, ja, so einen virtuellen Termin zu machen, ist für uns beide, glaube ich, ganz entspannt im Moment. Und vielen Dank für die Einladung, ja.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das zu gute Formate entwickelt, wie man in der Zeit trotzdem noch die Leute irgendwie informiert kriegt. Weil Samstagabend, also zu reguläre Zeiten, wird es wahrscheinlich niemand um die Uhrzeit in Insta Live schaffen, sondern da wäre man unterwegs. Gut, im Moment Fasching, ne? Wäre. Die Polizei hätte mit Sicherheit auch genügend zu tun zu der Faschingszeit jetzt. Die Uhrzeit vielleicht noch nicht, vielleicht ein bisschen später erst. Aber das soll uns nicht abhalten, die Leute heute Abend mal zu informieren, was mit der Polizei Rheinland-Pfalz, wie der Weg der Polizei der Rheinland-Pfalz für die Zukunft aussehen wird, wenn sich die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei wünschen darf. Dafür bist du heute Abend da und ich freue mich, dass du uns da ein bisschen was berichten kannst.
Ja, und dann will ich mal ein bisschen versuchen einzusteigen und dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht bei dem einen oder anderen Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass jetzt spätestens seit Corona Polizeiarbeit nicht einfacher geworden ist, dass die Kollegen in der Tat im Moment auch ziemlich auf dem Zahnfleisch laufen. Wenn ich mir als Landesvorsitzende etwas wünschen könnte, dann wäre das ein Blumenstrauß von insgesamt 5 Themen und vielleicht könnten wir da ein bisschen tiefer dann einsteigen. Ich habe dort mal überschrieben mit Personal, Zeit, Kohle, Bildung und Sicherheit. Und ich glaube, das sind so die drängendsten Themen, die uns gerade umtreiben. Du hast ja in den letzten Monaten und Jahren dich auch mehrfach mit uns, insbesondere über die Personalsituation, ausgetauscht. Insofern würde ich da eigentlich ganz gerne mal anfangen wollen. Wir sind jetzt momentan natürlich so ein bisschen in der Situation, das kennst du aus deinem eigenen Erleben ja noch, wenn man so als betroffene Polizistin so einen Landtagswahlkampf beobachtet, dass man dann sich so ein bisschen zurückerinnert und sich dann den Leitsatz nochmal in Erinnerung ruft, wir sind kein Spielball der Politik, weil es schon auch so ist, dass das Thema Polizei gerade ein sehr dominantes Thema ist. Mich würde es tatsächlich freuen, wenn das immer so wäre, weil dann würden wir auch, glaube ich, ganz anders über die Personalsituation und so auch ins Gespräch kommen. Im Moment ist die Ausgangslage insofern relativ gut, weil wir ja seit mehreren Jahren relativ stabile Einstellungszahlen haben. Aber was mich ein bisschen umtreibt bei der ganzen Diskussion über die Einstellungszahl, ist einfach so ein bisschen, ja, ich habe da dann im Post ja mal zum Ausdruck gebracht, so ein bisschen der Vorwurf, dass immer so gerne in die Vergangenheit geguckt wird. Also wie viel Personal hatte man vor 20 oder vor 30 Jahren? Ich glaube, das ist gar nicht mehr so spielentscheidend, weil sich Polizei gar nicht mehr unterscheiden lässt und kann in Bezug auf die letzten 20 oder 30 Jahre. Ich glaube,
Keine Panche, die.
wir
Die
müssen uns, glaube ich.
Aufgaben sind ja ganz andere. Also man kann ja wirklich, ich weiß, an den VW Käfer kannst du dich genauso wenig erinnern wie ich mich, aber bei mir fängt es beim Ford Mondeo an. Und das sagt man ja, ach nicht, früher hat man die und die Autos. Also das ist ja völliger Blödsinn. Und so haben sich die Herausforderungen der Aufgabenstellung an die Polizei ja völlig gewandelt. Und an denen muss man dann auch messen, wie viele Polizisten das ich überhaupt brauche, wie viele notwendig sind, um das zu bewerkstelligen, was ich für die innere Sicherheit bewerkstelligen will.
So sieht's
Und das
aus.
ist der Ausdruck. Was will ich? Was will ich? Was ist mir meine innere Sicherheit wert? Und dementsprechend baue ich den Rahmen außenrum in der Polizei.
Also du bist ja auch in der Pfalz groß geworden. Ich komme hier so aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz und bin ja auch eher ländlich groß geworden. Ich glaube, was in Rheinland-Pfalz in allererster Linie mal wichtig ist, ist, dass die Menschen die Polizei erleben, sehen, ich sag mal fühlen, sprichwörtlich wahrnehmen, dass wir also möglichst präsent in der Fläche sind. Das ist so das erste Thema, was der GDP auch sehr wichtig ist. Die zweite Sache, die, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn man über Personalsituationen diskutiert und über Herausforderungen, Uns ist oftmals gar nicht so richtig klar, was Digitalisierung oder Globalisierung oder Mobilität mit der Polizei tatsächlich macht, weil wir uns viel zu kurzfristig mit den Themen auseinandersetzen. Was ich damit sagen will, ist, wir gucken jetzt nicht in die nächsten 10 Jahre und versuchen die Frage zu beantworten, wie verändert sich eigentlich die Gesellschaft möglicherweise und was heißt das für die polizeiliche Aufgabenerledigung? Und deswegen hinken wir in vielen Aufgabenfeldern so ein bisschen hinten dran. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen, jetzt nicht nur im IT-Bereich, sondern insgesamt im Personal einfach innovativer zu sein. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, wir denken ja oftmals in den Beamtenapparat. Also nach Polizistinnen und Polizisten, die an der Hochschule ausgebildet werden. Das muss auch so sein, damit wir eben möglichst präsent in der Fläche sind. Aber ich glaube, wenn man Fachkräfte haben will im IT oder im Wirtschaftsbereich, dann muss man jungen Menschen unterschiedliche Arbeitsangebote machen. Und da ist der öffentliche Dienst einfach noch ein bisschen zu altbacken unterwegs, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, wenn ich eine ganz bestimmte Person in ihrer Fachlichkeit in die Polizei ziehen will, dann ist es mit dem Beamtenangebot zunächst mal wahrscheinlich genauso wenig getan wie mit einem Angebot als Tarifbeschäftiger. Ich sage das mal platt in der EG 9 oder in der EG 10.
Ja, ist immer
Also.
interessant. Also für die Bereiche, wo man tatsächlich Verstärkung im Moment sucht, gerade ist es für jemand, der gut ist, in der freien Wirtschaft wesentlich interessanter als beim Staat zu arbeiten.
So sieht's aus. Wir haben ja im Jahr 2019 als GdB mal ein bisschen die Hausaufgabe gemacht und haben uns mal alle Dienststellen im Land angeschaut. Wir haben jetzt natürlich nicht darüber diskutiert, wie wäre es, wenn es die eine oder andere Dienststelle nicht mehr gäbe. Mit Dienststelle ist auch Schutz- und Kriminalpolizei genauso gemeint wie die Bereitschaftspolizei und das LKA und haben die einzelnen Dienststellen mal so ein bisschen berechnet. Also wie viel Personal müsste die Dienststelle denn jetzt haben? Also Ausgangslage war Dezember 19, um den aktuellen Aufgaben Anforderungen Rechnung zu tragen. Und dann sind wir unterm Strich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 700 Schutzpolizistinnen und Polizisten im Land im Dezember 2019 mehr hätten gebrauchen müssen, und 400 Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten. Und wir sind jetzt bei insgesamt 700 Verwaltungsbeamten Tarifbeschäftigten gelandet. Das ist natürlich
Köpfe oder Vollzeit denken
Vollzeitstellen.
wollen.
Das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber belegt auch so ein bisschen, dass die Forderungen, die ja im Grunde genommen alle Gewerkschaften auch aufgemacht haben, 10.000 Vollzeitstellen an Polizistinnen und Polizisten im Land zu haben, da in gewisser Weise auch belegbar ist.
Ist halt immer schwierig, die Leute auch zu kommunizieren, diese 10.000, ne? Wenn man eben keine Unterscheidung macht in Köpfe oder Vollzeitäquivalente. Das ist aber auch so ein sperriger Begriff, diese Vollzeitäquivalente. Wenn man sagt, wir haben ja bald 10.000 Polizisten im Land. Stimmt ja, ist ja richtig, aber auf der Straße sind die halt nicht, ne? Das sind dann diese
Ja,
runtergerechneten,
das
ja.
ist, glaube ich, ein bisschen so die Schwierigkeit, die wir haben, den Menschen, aber auch im politischen Raum. Jetzt kommst du eben vom Fach und bist Polizist. Das ist ja für uns auch immer ganz gut als Gewerkschaft, wenn es Polizisten gibt, die im Parlament sitzen. Davon würde ich beim Übrigen noch viel mehr wünschen, als kleine Nebenbemerkung, weil man dann eben auch besser durchdringt mit dem, was man eigentlich meint. Weil wir beide wissen auch,
Aber nur bei der
egal.
richtigen Partei, hör mal, da braucht man nicht mehr Polizisten.
Da werde ich jetzt nichts zu sagen, aber 10.000 Vollzeitstellen oder Köpfe, am Ende ist das gar nicht so spielentscheidend, weil die Menschen draußen wollen ja tatsächlich wissen, wie viel Polizei ist tatsächlich da vor Ort, um die Arbeit zu machen.
Genau.
Und da muss man den Menschen, glaube ich, auch sehr glaubhaft erklären, dass es auch in anderen Organisationsbereichen, ich will jetzt mal nochmal zur Kriminalpolizei kommen, durchaus ja auch Polizistinnen und Polizisten gibt, die es auf der Straße in der Form so gar nicht geben kann, weil sie halt einen ganz anderen Auftrag haben. Und die Diskussion hatten wir jetzt in den letzten Jahren auch immer mal wieder, wenn wir dann auch unsere Forderungen um das Personal im Wechselschichtdienst aufgemacht haben. Über welche Zahlen reden wir denn jetzt eigentlich? Reden wir jetzt über Vollzeitstellen? Reden wir über Schutz- oder Kriminalpolizisten oder reden wir über Köpfe? Am Ende muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter diskutieren und versuchen, so einfach wie möglich auch der Öffentlichkeit zu erklären, was man eigentlich meint. Also Wechselschichtdienst für die GdP ist im Übrigen, um das einfach mal nochmal zu sagen, alle diejenigen, die Streifendienst bei den Polizeiinspektionen und Polizeiwachen im Land machen. Natürlich gibt es auch in anderen Bereichen Menschen, die Wechselschichtdienst machen. Da will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir vom Wechselschichtdienst reden, meinen wir primär zunächst mal den Streifendienst, ja.
Ja, und das ist das, was die Leute auf der Straße sehen eigentlich. Also ich glaube, vielleicht muss sich die Kommunikation zum Bürger hin auch dahingehend entwickeln. Ist manchmal abgehoben ist jetzt das falsche Wort, aber eine Diskussion auf Landesebene über die Stellen der Polizei, das ist für den Bürger vor Ort überhaupt nicht greifbar. Der weiß eigentlich nur, ich weiß, welche Polizei für mich zuständig ist. Das ist jetzt bei mir ist es Neustadt oder im Nachbarort ist noch Hasloch da und da weiß ich, oh. da sind die Polizisten, die für mich zuständig sind, sind es genug? Und wenn ich dann 10.000 höre im Land, das kann ich nicht runterbrechen auf die. Ich will wissen, wie viel brauche ich eigentlich? Und ich glaube, dahingehend sollte man vielleicht auch mal die Diskussion ein bisschen überblenden, dass man wirklich den Leuten vor Ort sagen kann, hör zu, wenn wir so und so viele Stellen haben im ganzen Land, dann heißt das für dich vor Ort, es sind so und so viele Streifen für dich da.
Wir
Das
haben
wäre,
jetzt
glaube ich,
in,
was, wo die Leute eher begreifen.
ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Wir haben als Gewerkschaft der Polizei, das war ganz in meinen Anfängen noch zu Jugendzeiten, mal eine Umfrage gemacht in den einzelnen Bundesländern, was die Menschen denn denken, wie viel Prozent des Personalkörpers tatsächlich im Streifendienst unterwegs ist oder ist einmal Dienst mit und am Bürger macht. Ja. Und
Okay.
da war so also die subjektive Wahrnehmung auch der Menschen in Rheinland-Pfalz damals schon eine ganz andere, als die dann auch der Realität entspricht. Das zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, dass wir zumindest mal zu dem Zeitpunkt, vielleicht müsste man sowas auch nochmal machen, dass wir präsenter auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, als Polizei unterm Strich dann tatsächlich sein kann. Wenn ich nochmal meine Zeit in Montabaur zurückdenke, bei dem Riesendienstgebiet der Dienststelle, da ist es auch unheimlich schwierig, dann tatsächlich ja für alle sichtbar zu sein. Das ist in der Stadt mit Sicherheit anders möglich, das wissen wir beide auch. Aber Rheinland-Pfalz ist halt eben auch ein Flächenland und dann ist es auch für die einzelne Dienststelle unheimlich schwierig, ständig und überall Präsenz zu sein. Moorbach oder Prüm sind auch nochmal so Dienststellen, die gute Beispiele dafür sind, weil die Dienstgebiete einfach auch so groß sind, wie sie sind, ja.
Ja, aber trotzdem müssen sich die Leute sicher fühlen können. Das ist ja das Wichtige an der Stelle, dass man eine Kommunikation aufbaut. Hier hast du deine Polizei und es ist auch möglich, auf die zuzugreifen. Die ist immer für dich da, sind wir ja auch. Immer für alle da. Ist jetzt ein Hashtag, den nicht wir entwickelt haben, den hat das Innenministerium entwickelt. Aber es stimmt ja tatsächlich. Die Polizei ist immer und für jeden da. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch vor Ort begreifbar machen, dass genügend Leute da sein müssen, damit sie eben immer da sind.
Ja, vielleicht kann man aus dem Hashtag immer da irgendwann auch eine Erweiterung machen und einen digitalen Raum damit auch meinen. Das ist, glaube ich, eine der zentralsten Herausforderungen für uns. Vor 20 Jahren hat an Facebook, Twitter und Co. und an Darknet in dem Raum noch niemand gedacht. Da hat aber auch keiner damit gerechnet, dass sich die Menschen, die auf dem Land in Rheinland-Pfalz wohnen, mit einfachsten Mitteln weltweit kommunizieren und austauschen können. Und es ist für uns als Polizei halt unheimlich schwer, die virtuelle Präsenz, so wie das im Streifendienst jetzt stattfindet, halt eben auch abzubilden. Und ich glaube, gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo viele Menschen, also wenn ich da jetzt noch an meine Mutter denke, die da auch sehr viel bei Facebook unterwegs ist, sich ausschließlich ihre sozialen Kontakte auch über die sozialen Medien gerade suchen und finden, da muss auch in gewisser Weise Polizei stattfinden, anwesend sein, ansprechbar sein, erkennbar sein, damit man sich am Ende auch sicher fühlt. Aber ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren abzuwarten sein, wie sich das Sicherheitsempfinden der Menschen durch die Corona-Zeit jetzt möglicherweise auch verändert hat, ja.
Aber das ist der spannende Punkt mit dem, durch ganz am Anfang was angesprochen, mit dem in die Zukunft planen, dass man da mutiger sein muss. Und du hast gesagt, vor 20 Jahren gab es das Facebook in der Art noch nicht. Ich glaube, vor 10 Jahren wurde es noch nicht so genutzt wie und möglicherweise vor 5 Jahren auch noch nicht so, wie es jetzt aktuell genutzt wird. Die ganzen sozialen Medienkanäle, die ploppen ja immer auf und haben eine Halbwertszeit von, ich weiß nicht was. Also ganz am Anfang, da war man noch bei StudiVZ angemeldet und bei Wer kennt wen und die Geschichte, das hat sich alles überlaufen. Aber deswegen das Zukunftsplanen für die Polizei ist ja auch nicht immer einfach, weil sich da Kriminalitätsfelder auch entwickeln können, die man heute noch nicht wirklich auf dem Schirm haben kann. Oder sagst du, man könnte sie auf dem Schirm haben, wenn man denn mutiger und innovativer insgesamt mit seinem Blick ja durch die Welt schweift.
Also ich bin eher bei B. Also wir haben unheimlich viele sehr, sehr kluge Köpfe in der Polizei, die unterschiedlichste Kompetenzen mitbringen. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr fördern würden, ja, dass die klugen Köpfe auch mitdenken in der Frage, wo könnten wir eigentlich ein bisschen innovativer sein im Ansatz. Ich will jetzt einfach mal einen Stichpunkt nennen, künstliche Intelligenz. Also das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Rheinland-Pfalz zu tun. Ich finde, dass die Sicherheitsbehörden insgesamt bei dem Thema, weil sie die Risiken sehen, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber sich dadurch auch gehemmt sehen, einfach innovative Ideen zu entwickeln, wie wir künstliche Intelligenz für Ermittlungsbereiche nutzen können, ohne dabei jetzt die menschlichen Fähigkeiten außen vor zu lassen. Da will ich natürlich jetzt auch ein deutsches Plädoyer für lostreten, dass wir natürlich auch die menschlichen Köpfe noch brauchen. Aber ich finde, es gibt sehr viele Ermittlungsbereiche, Stichwort Kripo, da fangen wir jetzt ja auch an, also Kinderpornografie, künstliche Intelligenz auch mal zu testen. Aber ich finde, es wird mit Sicherheit noch ganz viele andere Bereiche geben. Ich bin da jetzt keine Expertin, wo man einfach den Mut haben kann, bestimmte Dinge einfach mal zu machen. Und wenn man nach einer gewissen Zeit feststellt, ja gut, das war halt jetzt eben nicht, ja, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, das war halt jetzt eben nicht. Und wir versuchen mal was anderes aus. Ich glaube, das ist zum einen die Erwartung der Bevölkerung, aber auch die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen.
Und wie gehen wir es an? In Projekte tatsächlich? Oder so Projekte, das ist ja immer so, ach, ich weiß nicht, ich mache irgendwas und habe aber nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich Personal im Moment dafür, krabbelt mir das aber aus allen möglichen Bereichen zusammen und dann fehlt es wieder an anderen Ecken und Enden. Das kann ja auch nicht die
Also
Lösung
ich
sein
glaube
dann,
gar
oder?
nicht, dass wir die Projekte brauchen. Wir haben ja in der Alltagsorganisation sehr gute Strukturen. Also unsere Hierarchie lässt ja tatsächlich auch vieles zu. Und das Besprechungswesen, das Arbeiten in Arbeitsgruppen oder wie auch immer ja auch. Und wir haben ja gerade, ich bleibe mal nochmal bei dem Beispiel Kinderpornografie, so viele sehr, sehr gute Ermittler in dem Bereich, die ja auch bundesweit vernetzt sind, in Teilen auch international vernetzt sind, die da auch sehr viele Impulse mitbringen. Ob man das jetzt in einem Projekt bearbeiten muss, das muss auch am Ende dann auf ministerieller Ebene entschieden sein. Aber ich finde, man könnte solche Dinge auch einfach in der Alltagsorganisation mal auf den Weg bringen, ohne Menschen zu überlasten. Also sofern man die Kompetenzen dafür hat. Aber ich glaube, die Ideen, die von dort auch geboren werden, die sind im Schnitt oder unterm Strich sind die auch gut. Vielleicht mal so einen kleinen Bogen spannen, weil du ja von einem Wunsch gesprochen hast, was ich mir als
Ja.
Landesvorsitzende wünschen könnte. Ich bin jetzt seit 2 Jahren im Amt und war ja vorher auch schon mal als Stellvertreterin 4 Jahre im Amt. Was mich zunehmend umtreibt, ist so ein bisschen die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit dem Mensch Polizeibeschäftigten um? Also ich habe jetzt auch die Wahlprogramme soweit alle gelesen und stelle sehr viele, in Teilen auch sehr innovative Ideen fest. Also die lobenden Worte will ich jetzt einfach insgesamt mal loswerden. Aber was insgesamt so ein bisschen noch mit einem Fragezeichen versehen ist, sind die Investitionen in den Menschen. Also ein paar Stichworte zu nennen. Lebenszeit. Also wie sieht es denn aus mit dem Mut, Arbeitszeit mal anzupacken und zu reduzieren? Wie sieht es dann aus mit mehr Möglichkeiten zu schaffen, flexibilisiert zu arbeiten, soweit das in der Polizei überhaupt möglich ist? Wie sieht es aus mit der Besoldung, den Entgelten und dem Zulagenwesen? Also zu Besoldung wird kaum was ausgesagt, zu den Tarifverträgen auch. Also ich bin der festen Überzeugung, und da lasse ich mich ein bisschen treiben von meinem gewerkschaftlichen Vorbild Hermann Lutz, der ja sehr erfolgreich für die zweigeteilte Laufbahn gekämpft hat, dass wir einfach auch mal innovative Ideen brauchen für den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Also will heißen, vielleicht muss man den insgesamt mal auf den Prüfstand stellen und schauen, ob der überhaupt noch zum öffentlichen Dienst insgesamt passt oder zur Polizei. Also ohne das jetzt respektlos zu meinen, aber der alte Tarifvertrag ist von ganz anderen Berufsgruppen ausgegangen. Wir beide kennen die alle noch. Das waren die Hausmeister, das waren die Reinigungskräfte, das waren die Vorzimmer der einzelnen Organisationsbereiche, die Geschäftszimmerbeschäftigten und so weiter und so fort. Und heute reden wir im Tarifbeschäftigtenbereich von Fachkräften, die mit Masterabschlüssen in die Polizei kommen und dann mit Entgeltgruppe 10, 11 oder 12 abgespeist werden. Das ist alles andere als zukunftsfähig. Insofern würde ich mir tatsächlich wünschen, dass auch da mal mehr Mut gezeigt wird und dass dann auch wieder ja, es gesetzlich legitimiert ist, dass Entgelterhöhungen auf den Beamtenbereich übertragen werden. Ein weiteres Stichpunkt in dem Zusammenhang, Stichwort Zulagenstruktur. Wir haben eine erschwerende Zulagenverordnung, die insgesamt ja, in die Jahre gekommen wäre, schon fast untertrieben, in die Jahrzehnte gekommen ist und den Belastungen des Polizeiberufes auch noch nicht mal im Ansatz Rechnung trägt. Da würde ich mir auch mal mehr Innovation wünschen, die Belastungen im Polizeiberuf auch mal zu beschreiben. Ich glaube, jeder Polizist und jeder Beschäftigte wäre dankbar darum, wenn man das mal definiert. Und dann im zweiten Schritt mal schaut, wo kann man die Belastung durch Arbeitszeit ausgleichen? Die Stichworte habe ich eben genannt, wie zum Beispiel durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit. Und da, wo das nicht geht, dann eben durch eine entsprechende Zulage in irgendeiner Form ausgleichen. Also ich habe jetzt gestern gesehen bei Facebook mal so ein herzliches Glückwunsch nach Berlin an die GdP-Kollegen dort. Dort hat man eine Zulage für die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei eingeführt. Das würde ich mir für Rheinland-Pfalz natürlich auch mal wünschen.
Das ist sehr verwunderlich, dass Berlin was Gutes für die Polizei tut, also die Stadt Berlin was Gutes für die Polizei tut, weil da ist die Regierungskoalition, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt die polizeifreundlichste
Also ich bin jetzt
unter den
weit davon
Bundesländern.
entfernt, Dirk, die Berliner jetzt für ihre polizeilichen Umgangsformen
Ja,
dort zu
ich weiß.
loben. Aber ich habe das gestern tatsächlich entdeckt, weil so die erste Gefühlslage war, naja, also die Berliner eine Beppo-Zulage hinbekommen. Oh, da kann man
Ja.
da erstmal den Hut vorheben. Also ich würde mir sowas tatsächlich für Rheinland-Pfalz auch einfach mal
Also
wünschen.
wir haben ja ein Zulagenwesen, da muss man natürlich dran gehen, muss ich mal überlegen, weil du gesagt hast, diese Belastungsbeschreibung für die einzelnen Sparten innerhalb der Polizei. Wir sind ja wirklich so breit aufgestellt, wir haben ja alles zu bieten innerhalb der Polizei. Und das Ganze richtig zu beschreiben, was eigentlich so die Tätigkeitsfelder sind, um dann nochmal neu zu definieren, was ist es mir denn wert, diese Tätigkeit richtig zu entlohnen. Und da ist mit Sicherheit eine große Zulage, die Polizeizulage, die nimmer ruhegehaltsfähig ist die ganze Zeit. Das wäre, was man unbedingt angehen sollte, find ich auch. Was die Arbeitszeit angeht, die komplette, da ist es im Moment ein bisschen schwierig. Also ich finde, über sowas kann man immer erst nachdenken, wenn wir dann tatsächlich auch genug Leute haben. Dann kann man über Arbeitszeitreduzierung nachdenken, weil wenn ich mir im Moment das gesünder Arbeiten Polizei anschaue, das wäre mit Sicherheit zu regeln, wenn ich denn die wöchentliche Arbeitszeit reduzieren würde. Das hat man in den Pilotprojekten gesehen, in Germersheim. Da habe ich gesehen, die haben 37,5 Stunden Woche gearbeitet, hatten noch die Schichten aufgefüllt mit genügend Personal und dann war dieses Arbeiten auch gesünder. Aber so wie es im Moment stattfindet, ist es ja alles andere als gesund. Also da hat man sich eigentlich aus meiner Sicht mit diesen Modellen, die man jetzt fährt, einen Bärendienst getan.
Da hast du mir jetzt direkt im Grunde genommen den nächsten Punkt vor die Füße geworfen. Das will ich direkt aufgreifen. Man wird mir jetzt vorwerfen können, Sabrina, du suchst dir die aus, wo es am besten läuft. Ja, das mache ich ganz bewusst. Es gibt im chemischen Bereich, also ein über die IGBC im Land ausgehandelter Tarifvertrag in einem Wechselschichtdienstbetrieb. Dort wird Wechselschichtdienst gearbeitet nach EU-konformen Arbeitszeitmodellen, vorwärts rotierend, 8-Stunden-Dienste. Und dort wird in der Summe in der 32-Stunden-Woche gearbeitet. Und wenn man das gesündere Arbeiten unter der Überschrift dann auch gesundes Arbeiten im Wechselschichtdienst sieht, und das ist halt am Ende dann auch eine gewerkschaftliche Haltung, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist eben unsere Haltung und die kann man nicht oft genug betonen. Wir fordern eher für den Wechselschichtdienst eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. Das ist ja eigentlich schon fast die Suche nach dem Kompromiss, wenn man so will. Weil wenn man es ganz ernst nimmt, dann müsste man tatsächlich sagen, EU-konformes Arbeiten. Alle Dienstmodelle im Land kommen im Schnitt auf 33, paar gequetschte Stunden in der Woche. Eigentlich müsste man sagen, da ist Feierabend. Also wer Wechselschichtdienst macht, macht Wechselschichtdienst in einer 32-33-Stunden-Woche. Und das war halt eben auch. Dass das Personal kostet, ist mir durchaus bewusst, das ist klar. Aber wir reden ja über die Zukunft und über, ich sag mal, den Erwartungs- und Wunschblumenstrauß. Und da wäre schon die Erwartungshaltung, und ich meine, bei den Mitgliedern, die wir vertreten, kann ich dir auch versichern, dass das im Kollektiv getragen wird. Du kriegst das ja bei den Dienststellenbesuchen und Terminen so auch mit, dass die Kollegen im Wechselschichtdienst eine weitere
Absolut.
Belastung einfach darin sehen, dass sie sich immer Gedanken darüber machen müssen, wie sie auf ihre Zusatzdienste kommen, um auf ihre Stunden zu kommen.
Ja, das Problem war, glaube ich, nicht, dass die Leute geklagt haben über die 40-Stunde-Woche. Also die Anzahl der Stunden die Woche war nie das Problem. Also aus meiner Sicht das Urproblem. Das Urproblem war bei dieser GAP-Umstellung, dass man es nach außen hin gut verkaufen konnte. Ich mache was für die Gesundheit der Polizei. Und intern hat man das aber einfach nicht gut umgesetzt. Man hätte aus meiner Sicht, es gibt so viele Ausnahmetatbestände in diesen EU-Arbeitszeitregelungen, nachdem andere Berufe auch arbeiten. Können wir die Krankenschwester nehmen? Können wir den Rettungsdienst nehmen? Kann man auch die BASF nehmen? Die haben alle andere Möglichkeiten als die Polizei. Man hat da keine Lust gehabt, sich dran zu setzen und vielleicht auch den Weg zu gehen, was für Möglichkeiten eine Annäherung an dieses EU-Arbeitsrecht habe ich denn, aber möchte trotzdem immer noch im Hinterkopf behalten, dass ich eben die Polizei bin, dass ich eben ganz andere Dienste zu verrichten habe, wie das jetzt in einem freien Wirtschaftsbetrieb, wo ich weiß, ich kann da Hammer fallen lassen und muss keine Überarbeitszeiten machen. Da passiert kein Verkehrsunfall mehr kurz vor Dienstschluss. Da passiert nicht noch irgendeine Lage, wo ich dann bespielen muss. Da muss ich keine Zusatzdienste machen, weil es da keine Weinfeste gibt in irgendeinem Industriebetrieb. Und das habe ich alles aus meiner Sicht nicht hinreichend genug bedacht. Und wenn man das bedacht hätte, dann hätte ich vielleicht doch auch ein Schichtmodell gefunden, was, also ehrlicherweise, Schichtdienst wird niemals gesund sein. Egal wie ich ihn aufstelle, wird Schichtdienst immer was Gesundheitsbelastendes sein. Aber ich bin doch der Überzeugung, dass wenn man das anders angegangen wäre, hätte man auch andere Möglichkeiten gefunden. Vor allem landeseinheitliche. Das wäre aus meiner Sicht auch wichtig gewesen, weil es ist nicht zu verstehen, dass in verschiedenen Nachbardienststellen unterschiedliche Modelle gearbeitet werden und die Leute sich nur noch ja, gar nicht mehr wirklich kennen. Und auch das finde ich ein Punkt bei der Polizei, der wichtig ist, dass man sich kennt, dass man weiß, ich kann mich auch auf der Nachbardienststelle, wenn die Dienststelle oder wenn die Kollegen mir bekannt sind, ich weiß, wie die arbeiten und ich kann mich einfach darauf verlassen. Ich meine, das kann ich bei jedem Kollegen, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ob man sich kennt oder nicht.
Also ich habe ja in 2019 annähernd 60 Dienststellen im Land besucht und habe mit den Dienststellen sehr intensiv die Frage auch diskutiert. Ich glaube, es macht wenig Sinn, an dem Punkt jetzt nach hinten zu gucken und ich sag mal, die Dinge zu bedauern oder zu loben, die gut oder schlecht gelaufen sind, sondern nach vorne zu gucken und zu schauen, wie kann es möglicherweise besser werden. Was bei mir
Ja.
tatsächlich ankommt, auch heute jetzt, gerade in der verschärften Corona-Zeit, ist die Tatsache, dass die Kollegen sagen, es ist eine Belastung für mich, dass ich mich permanent mit dem Gedanken auseinandersetzen muss, wie ich auf meine Stunden komme. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, über den man auch reden muss, der mit Sicherheit auch in der Evaluation eine entscheidende Rolle spielen wird. Was macht das mit den Menschen? Ich habe das im Übrigen im privaten Umfeld live auch miterlebt, was das mit den Kollegen gemacht hat. Und das treibt mich tatsächlich ein bisschen mit Sorge um. Und was mich in der ganzen Diskussion auch so ein Stück weit genervt hat, um mal meine persönliche Meinung auch mit einzubringen. Ja, es ist belastend, dass man im Wechselschichtdienst arbeitet. Das trifft alle Menschen, die Wechselschichtdienst arbeiten, gleichermaßen. Aber ich glaube, was viele in der Diskussion verkannt haben, ist, dass der Polizeiberuf ein belastender ist. Also, dass man den Menschen auch nochmal klar machen muss. Und wenn ich sage, die Menschen, meine ich damit die Bevölkerung, Politik, Medien, insbesondere auch die Medien. Aber ich glaube auch die Hierarchie Polizei auf allen Ebenen mal nochmal mitzunehmen. Bei der Tatsache, dass das, was man im Dienst erlebt, nichts ist, was man jetzt gerade erlebt und morgen wieder vergessen hat, sondern dass man das zwar möglicherweise in der Schublade hat, aber irgendwann geht die Schublade auf und dann kommen die Dinge auch wieder hoch. Und die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen machen sehr, sehr lange Wechselschichtdienst. Und wenn ich mir die große Anzahl an jungen Kolleginnen und Kollegen anschaue, die wir jetzt eingestellt haben, worüber ich mich persönlich sehr freue, weil wir jetzt einen frischen Wind gerade haben, weil wir einen Generationenwechsel haben mit allen positiven und negativen Auswirkungen, die das Ganze hat, darf man nicht vergessen, dass ein Großteil der Menschen im Wechselschichtdienst alt wird. Und dann mache ich mir schon ein bisschen Sorge darüber, wie das werden wird, wenn die Kollegen dann nach 20 Jahren, 25 oder 30 Jahren Wechselschichtdienst auf einmal merken, boah, Mist, da passiert irgendwas mit meiner Gesundheit. Nicht nur, weil ich gegen die biologische Uhr arbeite, sondern weil ich Dinge zu verarbeiten habe, die andere Menschen ihrem ganzen Leben nicht erleben haben.
Ja, das war ja aber auch ein Grund, bei dem er gesagt hat, kann man auch den Bogen wunderbar spannen. Da wird ja diese Studie, die im Moment vielfach besprochen wurde, das wäre ja der Blickpunkt, den man eigentlich auf alle Fälle mit ins Auge nehmen sollte. Was macht denn eigentlich der Beruf mit dem Menschen, der dort arbeitet? Und da gehört das mit Sicherheit dazu. Und das
Ja.
ist deswegen hat es mich, also mich hat es wirklich erschrocken, dass man so eine Studie finanzieren will, indem ich an einer Stelle beim behördlichen Gesundheitsmanagement kürze und schreibt das noch so in den Haushalt rein. Also ich nehme Geld weg bei behördlichem Gesundheitsmanagement, um eine Studie zu finanzieren, die sich dann anscheinend doch nur mit Anwürfen beschäftigen soll, als eigentlich um das Eigentliche, was das Ziel des Innenministers auch war, eigentlich. Er hat es zumindest mal mehrfach ausgedrückt und das Ziel von euch, von der Gewerkschaft war es auch, dass man sich die Belastungen, du hast beschrieben, eben anschaut und wirklich mal beleuchtet, was macht die mit dem Polizisten, damit ich dann aber auch entgegenwirken kann, wenn sie irgendwas macht, was ich nicht haben will.
Also die Studie, die wir ja im Grunde genommen mit unserem Positionspapier Demokratie und Polizei, wir brauchen einander gefordert haben, ist ja im Grunde genommen genau das, was du gerade beschreibst. Also wir haben uns ja erinnert, jetzt bin ich wieder beim Hermann Lutz, ja, offensichtlich hat er die Polizei sehr stark geprägt, als Hermann Lutz als Bundesvorsitzender Mitte der 90er Jahre mit ähnlichen Situationen konfrontiert war, wie wir in den letzten Monaten ja auch, ist es ja auch zu einer Diskussion darüber gekommen, in welcher Form Polizei jetzt da untersucht werden muss oder nicht. Und die wesentlichen Erkenntnisse der Studienergebnisse von Mitte der 90er Jahre sind in der Hauptsache zu dem Ergebnis gekommen, dass eben der Polizeiberuf ein sehr belastender ist, was mit Menschen macht. Und dass das, was dann mit einem passiert, auch was mit der Kommunikation macht, die man dann mit dem Bürger im Einzeldienst dann halt eben oder im Dienst dann auch eben durchführt. Und wir haben dann daraus jetzt auch gemacht, wir brauchen eine Belastungsanalyse, und zwar eine interdisziplinär besetzte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Moment liegt uns ja noch kein Fragekatalog, kein Forschungsdesign vor. Und es war Konsens im letzten Jahr festzustellen, ich habe da die auch bei euch im Innenausschuss mitverfolgt und auch in der parlamentarischen Auseinandersetzung, dass es genau um so eine Studie gehen soll. Im Moment habe ich keinen Anlass, das in Frage zu stellen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das so ist, aber wir werden uns die Frage stellen und natürlich auch ganz genau angucken und dann auch unsere Ideen weiter mit einbringen, wie da jetzt konkret in welche Richtung geforscht werden kann und auch sollte. Und wir halten auch ausdrücklich an der Studie in Rheinland-Pfalz fest, Dirk, weil nur eine Bundesstudie, die gerade wir aus Rheinland-Pfalz ja auch in die GdP-Bund sehr stark mit eingebracht haben, der Bund war halt ein bisschen langsamer als wir im Land, kann man ja auch mal ganz selbstbewusst sich auf die Schultern kloppen, aber nur eine Studie auf Bundesebene wird uns nach Rheinland-Pfalz nicht viel weiterhelfen, weil wir ja wollen, dass die Instrumente, die wir haben, die anderen noch nicht haben, in die Betrachtung mit aufgenommen werden. Wir wollen auch mal
Das
wissen,
hätte man, aber das hat der Bundesinnenminister angeboten, dass man das von den Ländern mit einspielen kann
also da
alles.
war ich zu viel Dozentin an der Hochschule, um daran zu glauben, dass das in einer bundesweiten Studie im Detail erhoben werden kann. Da habe ich ernsthafte Zweifel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil die Instrumente auch gar nicht vergleichbar sind. Guck dir nur mal die Polizeibeauftragte an. Wir beide wissen in Rheinland-Pfalz, was damit gemeint ist, wenn wir über eine Polizeibeauftragte reden, weil wir eine haben und die eigentlich auch in unserem Sinne dann auch arbeitet und aufgebaut ist. Aber andere Bundesländer, wenn das Stichwort Polizeibeauftragte fällt, haben wir ganz andere Vorstellungen davon. Und dann ist es auf
Aber die
einmal dann
Bund, du
doch wieder
hast
eine
den.
Beschwerdestelle und was ganz anderes. Und insofern, glaube ich, kann man die Dinge einfach nicht miteinander vergleichen und sollte man auch tun, es nicht tun, weil dann haben wir im nächsten Jahr auch wieder Diskussionen, vielleicht auch schon in diesem Jahr über, und davon können wir jetzt ausgehen, wenn ich mir die Wahlprogramme anschaue, über Antidiskriminierungsgesetze und über ganz andere Maßnahmen, die mir jetzt noch gar nicht einfallen, über die innere Verfasstheit der Polizei. Und um das zu vermeiden, hätten wir gerne eine landesspezifische Belastungsanalyse und einen Abgleich zu den Instrumenten in Rheinland-Pfalz. Und eine ganz offene Herangehensweise wäre dann am Ende auch zu sagen, okay, es gibt jetzt Ergebnisse und die Ergebnisse setzen wir um. Ich bin der festen Überzeugung, da werden Dinge bei rauskommen wie, wir brauchen mehr Supervision, wir brauchen mehr Betreuung, wir müssen über Arbeitszeit nachreden, wir müssen über Belastungen nachreden, im kriminalpolizeilichen Bereich genauso wie im Bereich der Bereitschaftspolizei, die in der Diskussion oftmals auch schwer vernachlässigt wird, muss ich auch noch dazu sagen, dass man halt wirklich ergebnisoffen sich alle Bereiche einfach mal anschaut, ja. Und wir werden da auch einen Finger drauf halten, da kann ich dir mit gutem Gewissen, kann ich dir da versichern.
Ja, da bin ich gespannt. Vor allem vielleicht lässt sich ja doch noch eine Finanzierung gestalten, wo man eben nicht Mittel aus Bereichen rausnimmt, wo sie vielleicht doch notwendig wären.
Einen Punkt hätte ich tatsächlich auch noch, der bei mir auf dem Zettel steht, Stichwort Heilfürsorge. Wir
Ja.
fordern ja jetzt seit annähernd 10 Jahren die Einführung einer freien Heilfürsorge in Rheinland-Pfalz. Und zwar eine freie Heilfürsorge, die tatsächlich dann auch frei ist und eine Wahloption beinhaltet. Die habt ihr im Wahlprogramm auch drin, habe ich gesehen. Also, dass der Bestandsbeamte für sich entscheiden kann, bleibt er in der
Genau.
Balve oder geht er ins System der Heilfürsorge, aber ihr sprecht jetzt auch nicht von der freien Heilfürsorge, sondern von einer Heilfürsorge. Da einfach auch nochmal so der Wunsch oder die Forderung. Also eine Heilfürsorge macht am Ende nur dann Sinn, wenn sie so gesehen kann wie eine polizeiinterne, ich will jetzt einfach mal einen Arbeitsbegriff nennen, Betriebskrankenkasse, ja, wo dann der Einzelne auch über den Dienst ja dann zu 100% abgesichert ist. Deswegen fordern wir ja auch die freie Heilfürsorge. Ich weiß nicht, wie du persönlich dazu stehst, ob du die Chance siehst, dass man da ja, immer einen Schritt weiterkommt bei dem Thema. Was ich zumindest
Das
mal
kommt darauf an, ob wir in Verantwortung kommen oder nicht.
mitgeschnitten habe, ist, dass es ja scheinbar einen Konsens über die Heilfürsorge gibt, wobei Heilfürsorge für die GdP meint die freie Heilfürsorge, also keine, die mit einer Eigenbeteiligung einhergeht. Ich weiß, dass das jetzt gerade ein schwieriges Thema ist, aber es ist halt ein Thema, was für uns sehr wichtig ist.
Gut, da kommt es einfach auf die Finanzierung drauf an, mit der Eigenbeteiligung, denke ich. Also wenn das dazu führt, dass wir eine verringerte einen verringerten Leistungssatz gegenüber anderen Krankenkassen haben und man dann hier Abstriche machen muss, also ich glaube, dann wird auch zur Mitfinanzierung ein geringer Eigenbetrag Weiter, ich lese gerade zumindest die Abschaffung Kostendämpfungspauschale. Also wenn ich die Kostendämpfungspauschale wegnehme oder umwandle in solch einen Eigenbeitrag, dann wäre das legitim aus meiner Sicht.
Ja, die
Aber dann halt,
Kostendämpfungspauschale.
nicht beides. Also ich kann nicht
Genau.
eine Kostendämpfungspauschale, ja, und kann dann noch zusätzlich, was weiß ich, 200 € verlangen für als Krankenkassenbeitrag jetzt als Arbeitstitel gewählt, Betriebskranke. Das funktioniert nicht. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass wir die Polizisten dann minder versorgen im Gegensatz zu den derzeitigen Leistungen, die ja doch, wenn man privat krankenversichert ist und die Heilfürsorge für sich hat, eine gute Versorgung ist, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und da kann es nicht sein, dass eine Heilfürsorge aus Finanzierungsgründen dazu führt, dass wir schlechter versorgt werden in der Gesundheitsvorsorge.
Also
Das wäre
da sehen wir ja
kein gutes Ziel.
tatsächlich ein bisschen anders, weil das BAIVE-System ein sehr kurativ ausgerichtetes, ein sehr reaktiv ausgerichtetes System ist. Das heißt, du gehst zum Arzt und lässt dich versorgen, wenn du krank bist. Und ich glaube, da kann man sich als BAIVE-Berechtigter über die Leistungen in keinster Art und Weise beschweren. Aber wir wollen ja, dass im Bereich der Heilfürsorge ein bisschen auf Vorsorge gesetzt wird. Und das ist in der ganzen Diskussion in den letzten Jahren eigentlich zu kurz gekommen und auch im Bericht des Rechnungshofes überhaupt nicht mit beleuchtet worden. Wenn jemand von Beginn seines Dienstalters an bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann in Ruhestand tritt, weil dann soll ja die Heilfürsorge auch enden und wieder eine Beihilfe möglich sein, in einem kurativen System ist, also in einem medizinischen System, das einen möglichst gesund hält, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir dann tatsächlich davon sprechen können, dass das mehr Geld kostet oder ob man nicht vielleicht dadurch Geld spart, dass Menschen über 40 Dienstjahre hinweg einfach gesünder sind, als das aktuell der Fall ist. Ich sage, das ist ein dickes Brett, das ist mir durchaus bewusst, das weiß ich auch. Aber es ist in den ganzen Jahren jetzt einfach auch versäumt worden durch den Rechnungshof, die Rechnung einfach mal anzustellen, ja. Und das Ergebnis liegt vor, das wissen wir alle. Und der Rechnungshof empfiehlt, wenn dann eine Heilfürsorge, dann bitte keine freie, sondern eine Heilfürsorge. Deswegen will ich das einfach nochmal ansprechen. Wenn man so ein Thema anpackt, dann sollte man über diesen Aspekt nochmal nachdenken, wie viel Geld man dadurch sparen kann, dass Menschen über ein ganzes Dienstleben hinweg möglichst gesund gehalten werden. Stichwort Kuren und so, ja.
Ja.
Jo.
Ja, das hätte ich unter der Minderversorgung, also dass das auf keinen Fall passieren darf. So wie du sagst, dass nur dieses behandelnde Moment im Vordergrund steht, sondern die ganzen Leistungen, die ja auch im Moment die gesetzlichen Krankenkassen liefern. Da hat man ja auch die Auswahl und da gibt es ja auch genügend, die Vorsorgeprojekte betreiben und sowas, dass sowas mit eingepflegt wird, das ist wäre für mich als selbstverständlich erachtet, tatsächlich. Aber das an dem Begriff da frei oder nur Heilfürsorge festzumachen, das denke ich, liegt an der Finanzierung. Und wenn man da die Kostendämpfungspauschale nimmt und umwandelt in einen Krankenkassenbeitrag, dann glaube ich, dann wäre sowas auch denkbar zu machen, oder?
Ich hoffe, dass wir da zu einer Lösung kommen, weil das Thema
Ja,
einfach schon viel zu lange an den Nerven zerrt. Insbesondere bei den Kollegen, die jetzt die Diskussion schon seit 10 Jahren mitverfolgen. Am Ende ist dann irgendwann auch die Frage formuliert, wie glaubwürdig ist die Diskussion eigentlich noch, weil sich das schon so in die Länge zieht. Und mein Plädoyer im letzten Jahr war ja auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann ist man an dem Punkt, da muss man dann einfach sagen, ja, wir machen das oder wir lassen das. Und jetzt sind Wahlen. Und jetzt wäre der Punkt für mich zu sagen, wir machen das oder wir lassen es. Und dabei muss man auch glaubwürdig bleiben und dann auch offen und ehrlich mit der Mannschaft umgehen, ja.
absolut. Genau, das ist richtig.
Ich habe gerade noch gesehen, ich weiß nicht, wie dein Zeitfenster ist. Du gibst mir ein Signal, wenn du.
Also noch 5 Minuten hätte ich gesagt. Also wir machen immer so dreiviertel Stunden maximal mehr oder eine halbe Stunde als mal. Aber es sind ja wirklich so, erstens mal sind es Dinge, die mir auch als Schutzmann, als gebliebener Schutzmann immer noch so auf dem Herzen liegen. Deswegen würde ich so Diskussionen auch nie abbrechen wollen.
Ich habe mal gelernt mit dieser sogenannten in die Jahre gekommenen Kienbaum-Studie, damals noch als im mittleren Dienst eingestellte Kollegin, dass die Kienbaum-Studie so das Hauptargument, der Hauptauslöser dafür gewesen sei, die zweigeteilte Laufbahn einzuführen. Und dass man in dieser Studie zu dem Ergebnis gekommen sei, erstens, dass der Polizeiberuf ein so herausfordernder ist, dass man mindestens ein Fachhochschulstudium abgeschlossen haben muss. Da können wir einen dicken Haken dran machen. Das haben wir jetzt über 20 Jahre geschafft und hinter uns gelassen. Aber zweitens, dass der Polizeiberuf auch so herausfordernd ist, dass er, wenn er denn gerecht besoldet und entlohnt sein sollte, mindestens nach 11 bezahlt sein müsste, was ja immer wieder auch die Forderung mit sich zieht nach der Regelbeförderung nach 11. Das wäre so der eine Punkt, den ich mal kurz in den Raum werfen will. Da ist bislang in keinem Bundesland wirklich viel Bewegung erkennbar. Und irgendwann muss man sich halt die Frage stellen, will man vielleicht auch mal Leuchtturmprojekt sein oder will man nicht? Ich weiß, dass Rheinland-Pfalz kein finanzstarkes Bundesland im Vergleich zu anderen ist. Ich will es trotzdem mal ansprechen. Aber der Punkt, der mich viel mehr umtreibt, ist die Beförderungssituation für diejenigen Menschen bei S, bei K und aber auch im Verwaltungsbereich, die besondere Verantwortung übernehmen. Das heißt, der Anteil von Menschen, die Funktionen übernehmen, ist in den letzten Jahren auch durch die Herausforderung, weil immer neue Organisationsbereiche dazukommen, immer und immer und immer größer geworden. Aber es ist halt eben, was die Anzahl der Planstellen nach A12 und A13 betrifft, nicht wirklich viel passiert. Und dann haben wir Kolleginnen und Kollegen, die über Jahrzehnte Führungsverantwortung ausüben oder in herausgehobene Sachbearbeitungen stecken und am Ende nicht die A12 oder A13 bekommen und schon gar nicht so, dass sie die Ruhegehaltsfähig kriegen. Das wäre für mich auch ein Thema für die Zukunft, wo man
Gibt's einen
unbedingt
ganz einfachen Plan?
ein gerechtes Verfahren für braucht, ja, dass
Ja?
dieser Umstand abgestellt wird, weil mit diesem unzufriedenen Gefühl in Ruhestand zu gehen, ist alles andere als angenehm. Ich habe das in meiner Führungsverantwortung, als ich von Münster zurückkam, in meiner ersten Führungsfunktion, höherer Dienst mit einem Mitarbeiter erlebt, was das mit jemandem macht, ja. Und das ist für mich ein Thema, das hat am Ende mit Gerechtigkeit zu tun, wo man eine
Absolut.
Lösung braucht, die dringend zu diskutieren wäre.
Also da gibt es aus meiner Sicht auch einen ganz einfachen Plan. Jetzt unabhängig davon, ich denke, das wäre eine Diskussion, die ja, die müssen wir jetzt nicht führen, ob wir jetzt Polizei in A11, Eingangsamt einstellen wollen. Da wären, glaube ich, die anderen Stellschrauben die wichtigeren jetzt, weil man ja auch nach oben perspektivisch mal sich entwickeln will beruflich. Und wenn ich in der 11 eingestellt werde, dann habe ich nach derzeitiger Lage, also dann werde ich nicht mehr befördert. Im allerschlimmsten Falle, wenn ich keine Verantwortung übernehme. Wir haben es drinstehen im Wahlprogramm, tatsächlich die Regelbeförderung von der 9 in die 10, so wie es es mal gab, und von der 10 in die 11 auch, wieder einzuführen. Damit hätten wir uns diese ganzen Beurteilungsverfahren zum allergrößten Teil gespart. Wir würden unglaubliche Kapazitäten freisetzen, auch auf der Führungsebene, die sich ja eigentlich fast ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, Leute zu beurteilen. Und das ein immenser Arbeitsaufwand für die Führungsebene ist, eine immense psychische Belastung für die Kollegen, die sich beworben haben. Und diese Regelbeförderung, die wird es mit uns geben. Aber es wird auch die stellenbezogene Besoldung geben. Das heißt, wenn ich mich, also wir müssen uns alle Stellen tatsächlich nochmal anschauen. Wie bewerte ich welche Stelle wonach? Also ich nehme jetzt die DGL-Stelle. Wo ist es eine 12er-Stelle? Kann es vielleicht sogar eine 13er-Stelle sein, wenn ich also in die Oberzentren gehe, als dort Dienstgruppenleiter bin? Und wenn derjenige dann diese Stelle, und so bewerte ich jede Stelle im ganzen Land, die Führungsfunktion hat oder wie sie auch immer besetzt wird, und wenn ich diese Stelle dann übernehme, und dann muss ich auch tatsächlich mal diesen Regelbeförderungstag, 18.05., den kann ich dann für die Regelbeförderungen noch nutzen. Und alle anderen, die muss ich dann auch nach einer gewissen Bewährungszeit, also das muss man sich tatsächlich dann auch noch überlegen. Also ich werfe jetzt mal in den Raum, dann mache ich mal ein halbes Jahr Bewährung als DGL, ob der dann tatsächlich was taugt. Und wenn er das halbe Jahr hinter sich gebracht hat, und dann wird er tatsächlich nochmal beurteilt, und dann kriegt er aber auch direkt die Besoldung dementsprechend. Ob das jetzt die 12, die 13 ist, die kriegt er dann,
Also
weil er diese Stelle hat.
das
Und das
entspricht,
ist,
also deswegen spreche ich das auch an, weil es ist ja mein Auftrag als Landesvorsitzende, die Beschlüsse des Delegiertentages auch umzusetzen und in die Politik zu tragen. Und wir haben einen Landesdelegiertentagsbeschluss, der das genauso beschreibt, wie du das gerade sagst, dass die Funktionen also entsprechend zu bewerten sind. Damit ist aber auch nicht gemeint, wir gehen jetzt direkt mal ein paar Stufen nach unten. Also der DGL ist da künftig nur noch A10, nur damit wir uns da verstanden oder dass wir uns da verstehen. Und die zweite entscheidende Sache dabei ist, dass dann auch die entsprechenden Planstellen zur Verfügung gestellt werden. Und ich will deine
genau.
Zeit jetzt tatsächlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Zum Abschluss eine Sache noch, der Bewährungsaufstieg. Ich habe von den Kolleginnen und Kollegen, die vom Bewährungsaufstieg betroffen sind, bei den ganzen Dienststellenbesuchen auch oftmals so ein bisschen den Vorwurf gehört, dass man sich in Anführungszeichen als Mensch zweiter Klasse fühlt. Das hat in der Hauptsache so ein bisschen auch damit zu tun, dass man halt solche Dinge wie Bärenführer oder Führungsverantwortlicher eben nicht mehr sein kann. Aber dann wäre natürlich auch klar, dass der Bewährungsaufsteiger wenn die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen auch gegeben sind, möglichst schnell in die A11 dann auch kommen. Ja.
Aber ich denke, ich kann danach, also da sind viele Dinge denkbar, die einem so durch den Kopf schießen manchmal. Und da gibt es ja auch Sachen wie Praktikumsanleiter zum Beispiel, wie es ja die ganze Zeit auch schon gegeben hat. Das sind ja zum Beispiel Dinge, die könnte ich ja mit Zulagen zum Beispiel auch honorieren, solche Dinge. Da muss ich nicht eine ganze Gehaltsstufe befördern, aber das ist eine Zulage, die kann ich auch, wenn derjenige sagt, oh, hör mal, ich habe keinen Bock mehr, Praxisanleiter zu sein. Machst du irgendjemand anders an, sag ich, gut, dann kriegst du aber auch diese Zulage nicht mehr. Also solche Gedankenspiele finde ich sehr charmant, muss ich sagen. Sollte man auch angehen und verfolgen. Weil dann kann ich nämlich auch bestimmte Leistungen tatsächlich auch über ein Zulagenwesen honorieren und schaffe damit Entwicklungsperspektiven für denjenigen, die sich dann auch rentieren. Und wenn er es halt immer machen will, kann ja sein. Ist ja wirklich möglich. Da ich sage, ich habe keinen Bock mehr, das wird mir jetzt zu viel oder was. Und dann mache ich es nicht mehr, aber dann kriege ich eben auch solche Zulagen nicht mehr. Finde ich ein sehr charmanter Gedanke. Ist mir gerade eben übrigens gekommen.
Also, auch wenn ich dazu jetzt tatsächlich keinen delegierten Tax-Free-Schlüssel präsentieren kann, haben wir aber einleitend ja festgestellt, mehr innovative Ideen für die Zukunft haben. Und ich hatte ja dafür geworben, Menschen Angebote zu machen für die Arbeit. Und wenn man das jetzt mal beamtenrechtlich auf eine Planstelle oder sowas betrachtet, natürlich ist es vielleicht auch eine innovative Idee zu sagen, dass man Anreize für bestimmte Aufgaben schafft, indem man da monetär irgendwas leistet oder zusätzlich dazu gibt. Das würde im Übrigen auch das Problem lösen, dass wir ja viele Funktionsstelleninhaber dann auch schon mal haben nach A12, die dann die Tätigkeit nicht mehr ausüben wollen. Jetzt bleibe ich mal beim Dienstgruppenleiter oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr können, die aber, weil sie in der A12 sind und einfach so irgendwo und überall eingesetzt werden können. Ich glaube, es wäre tatsächlich an der Zeit, über die Zukunft des Berufsbeamtentums und über die Zukunft der Polizei an der Stelle einfach mal mit innovativen Ideen zu diskutieren, ja. Ergebnisoffen. Um es dann aber auch zu machen.
Ja, genau. Ja, richtig. Es geht nicht nur darum, zu diskutieren, zu sagen, ja, wir haben eine gute Idee gehabt und auseinanderzugehen und nichts passiert. Das ist richtig. Das sind auch wunderbare Schlussworte von dir, Sabrina, wirklich. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir tauschen uns immer weiter aus, so denn der Wähler will, dass ich auch weiterhin zu der Politik gehöre. Ansonsten sehen wir uns vielleicht als Hundeführer wieder oder irgendwas. Aber ich bin da mal recht zuversichtlich, dass ich das auch wieder in die Bänke als Abgeordneter schaffe.
Also ich kann dir sagen, dass dir aus dem Kollegenkreis ganz fest die Daumen gedrückt werden für den weiteren Verlauf des Wahlkampfes. Pass auf dich auf, bleib in jedem Fall gesund. Und
Das wünsche ich
ich
dir auch.
ganz persönlich wünsche dir auch in dem größtenteils virtuell stattfindenden Wahlkampf alles Gute und werde natürlich aus der Entfernung jetzt auch ein bisschen beobachten, wie sich das so entwickelt.
Okay, vielen Dank, Sabrina.
Vielen Dank
Ich
für die
wünsche dir auch alles
Einladung.
Gute. Genau, wir sehen uns wieder.
Ja,
Mach's
bis
gut.
dahin. Tschüss.
Tschüss.